Man lernt von den Kindern und die Kinder spiegeln ein und lernen von einem selber. Und dann guckt man wieder, man kriegt das ja alles um die Ohren geknallt. Also es fängt bei klein an, wenn man grinst, kriegt man ein Grinsen zurück. Und es fängt mit 3, 4, 5 und dann kommen die ersten Frechheiten oder die ersten Sprüche bekommt man, die man morgens gesagt hat, am Abend wieder zurück oder so. Und das wird ja alles gespiegelt irgendwo. Und jeder entwickelt sich ja im Miteinander weiter. Und das gilt genauso für eine Partnerschaft. Das ist ja, je mehr man sich kennenlernt und deswegen, jeder Konflikt, da ist meine Erfahrung mittlerweile, die einen nicht auseinanderbringen, bringt einen näher zusammen.
Als Verena Schmidt im Alter von 33 Jahren überraschend ihren Partner und den Vater ihrer damals 12-jährigen Tochter Annalena verliert, reißt es beiden den Boden unter den Füßen weg. Verena wird klar, dass sie raus in die Natur muss. Gemeinsam wandern Mutter und Tochter 2 Sommer lang in den kanadischen Rocky Mountains. Zusammen erleben sie Höhen und Tiefen der Rockies und der Trauer. Auch die permanente Zweisamkeit fordert Mutter und Tochter heraus, aber in der Natur finden die 2 Halt und Geborgenheit. So wachsen sie bald zu einem unschlagbaren Team zusammen. 2 Sommer in den Rockies, eine Mutter und ihre Tochter erkunden Kanadas Wildnis, von Verena und Annalena Schmidt, ist im Malik Verlag erschienen. Einen Link zum Buch findest du wie immer in den Shownotes. Übrigens, an der Stelle auch noch einmal vielen Dank, wenn du auch in unseren anderen Podcast, dem Off the Path Daily, einschaltest und ihn abonniert hast. Ich hatte ihn Anfang letzten Monats eigentlich schon mental eingestellt. Einfach weil ich für dieses Jahr neue Kapazitäten brauche. Ich habe einfach ein bisschen viel zu tun. Aber nach meinem Aufruf vor 2 Wochen haben einige eingeschaltet und mir geschrieben. Wir haben deshalb entschieden, ihn noch 1-2 Monate weiterlaufen zu lassen und dann zu schauen, wie es weiterläuft. Um es wirklich langfristig durchführen zu müssen, brauchen wir auf jeden Fall noch deutlich mehr Hörer. Also gerne weitersagen und weiterempfehlen. Für mich ist der Off the Path Daily auf jeden Fall ein Herzensprojekt. Jahrelang wollte ich das schon umsetzen und freue mich, dass ich das im November 2023 endlich gemacht habe und ihn jetzt auch über ein Jahr führe. Und will den kleinen Themen eine Plattform geben und lerne selbst jeden Tag etwas Neues über unsere Welt. Und ich weiß, dass viele von euch da draußen das auch so tun. Es gibt einfach noch so viel, was erzählt werden muss. Bald sind es 300 Folgen, die wir dort veröffentlicht haben. Und wenn du Reisen liebst, dann wird dir vielleicht auch der Off the Path Daily Podcast gefallen. Die Folgen sind nicht sonderlich lang. Jeden Montag bis Freitag veröffentlichen wir eine 6 bis 10 Minuten lange Folge über ein Thema. Das ist mega spannend und informativ und mit ganz vielen Aha-Momenten. Wirklich, versprochen. Also, tu mir den Gefallen und such kurz nach diesem, also dem Off the Path Daily, abonniere ihn und hör doch einfach nach dieser Folge rein. Vielen Dank und viel Spaß mit der heutigen Off the Path Podcast Folge. Hallo ihr 2, schön, dass ihr da seid.
Hallöchen, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke für die Einladung.
Ihr seid verteilt, wo treffe ich euch an?
Also meine Mutter ist in Renning gerade und ich bin in Dresden.
Okay, sehr schön. Und ich freue mich sehr, weil wir sprechen über ein Abenteuer, über ein Erlebnis, das eine Weile her ist. Ich habe euer Buch gelesen, so dick ist es und so sieht's aus bei mir. Also es ist auf dem iPad, aber es ist sehr cool geworden, über eine Region, die ich auch sehr gut, also sehr gut, ich bin auch mehrmals dort gewesen. Auch 2-3 Mal, glaube ich. Wir sprechen über Alberta, die Rocky Mountains, und ihr habt dort 2 Sommer verbracht. Vor, ich glaube, mittlerweile sind es dann wahrscheinlich so 6 Jahre. Ne? Im Buch schreibt ihr von 5 Jahren, aber ist ein bisschen länger her. Und ihr seid dort viel wandern gewesen. Ihr kennt die Region also sehr gut zu Fuß und ihr seid sehr viel Auto unterwegs gewesen. Und darüber freue ich mich jetzt mal so ein bisschen mit euch zu sprechen.
Cool. Ja, das ist tatsächlich länger her, 2016, 17. Und damals war Annalena zwischen 12 und 14, so in dem Dreh. Und jetzt ist er halt schon, darf ich sagen, ausgewachsen mit 21. Ja, ist schon länger her, genau. Und wirklich nur die Rockies, also die den kanadischen Rocky-Teil. Aber wann warst du da und in welchem Rahmen und wie hat es dir gefallen und warum da?
Ja, es ist auch schon eine Weile, also es ist, ich war vor Corona, während Corona und ich glaube auch nach Corona nochmal dort, also so 2-3 Mal. In British Columbia, aber halt eben auch in Alberta und erstmal nur so als Reisender, dann halt haben wir so Gruppenreisen dort angeboten. Ja, und es ist halt, also ich finde halt die Region halt total geil, ne, weil halt diese Berge halt eben nochmal was ganz anderes sind als die Berge zum Beispiel halt hier in den Alpen, die wir halt haben.
Ja, voll. Also ich finde halt die dahinterliegende Wildnis so krass. Also du hast ja diesen Highway, und das sind gefühlt alle, ne? Das ist natürlich ein absoluter Touristenmagnet. Also ich kenne es eigentlich seit 2008, weil ich ja als Reiseleiterin da ewig unterwegs gewesen bin. Also jedes Jahr, jeden Sommer mehrfach, kreuz und quer durch. Und aber wenn du von diesem Highway oder von diesen Hauptsehenswürdigkeiten einfach ein bisschen weiter reinläufst und so, also ein bisschen, muss ja nicht weit sein, aber ein bisschen weiter, plopp, kommt kaum noch jemand und du weißt einfach, da gibt's Täler und bei manchen Pässen guckt man auch runter, gibt's halt Täler, da ist niemand. Das ist, ne, also du brauchst ein Special Permit, um da hingehen zu dürfen und es ist nur für 8 Personen pro Jahr genehmigt oder so. Also da ist nichts außer Wildnis und die Tiere, die da leben.
Ja. Ja, das ist, und es ist einfach wahnsinnig wild, ne? Das muss man ja halt auch bedenken, dass wenn man da unterwegs ist, man einfach wirklich alleine ist. Annalena, wie ist das für dich gewesen? Also ist jetzt eine Weile her, du hast in dem Buch auch geschrieben, wie, also das ist ganz cool, ihr habt ja so geschrieben, ihr wechselt ja euch immer ab, ne, in der Perspektive. Mal schreibst du, Verena, von deiner Seite aus und dann Annalena. Aber so, wie ist das für dich gewesen damals mit deiner Mutter, in den Rockies unterwegs zu sein? Das ist ja dann doch auch ein sehr exotischer, eine exotische Reise, weil sie halt eben jetzt nicht zu den typischen Reisen einer 11-12-Jährigen passt.
Ja, also es war mal was ganz anderes, also so total in der Wildnis und es ist ja auch dort so, dass selbst an der Straße ist kaum was, also da sind diese 2-3 Städte und irgendwie ist sonst da nichts, also fand ich total krass so zu sehen und ungewohnt, weil es ja in Deutschland gar nicht so ist. Also überall ist irgendwo ein kleines Kaff oder Tankstelle oder keine Ahnung was. Und dort war das halt gar nicht so. Und ja, irgendwie hatte man da so ein bisschen ein Gefühl von, okay, man ist jetzt wirklich auf sich selber gestellt. Also hier sind kaum Menschen. Man ist irgendwie so, ja, so alleine fast schon. Und ja, da musste man sich schon ein bisschen eingewöhnen.
Wie seid ihr oder Verena, wie bist du auf die Idee gekommen, 2 Sommer dort zu verbringen?
Also der Hintergrund ist eigentlich der, dass Annalenas Papa und mein Partner 2015 durch einen Unfall tödlich verunglückt ist, also Steinschlag. Und ich dann quasi überlegt habe, also ich muss mal raus. Also mir hat Arbeit wahnsinnig geholfen, aber ich wusste nur mit Arbeit, den Schmerz verdrängen ist schlecht, also für die Psyche. Und irgendwie muss man es ja mal verarbeiten können. Also musste ich raus, aber als eben plötzlich Alleinerziehende dachte ich dann, naja, ich kann ja nicht einfach mal sagen, ich bin dann mal weg und verdiene halt mal 3 Monate nix. Und also das war, dachte ich, okay, ich muss es mit was Nützlichem verbinden. Was ist denn nützlich? Wandern und nützlich, ergo, okay, ich kann ja drüber schreiben, also Wanderführer. Und habe geguckt, was gibt's, und es gab was, aber im kleinen Rahmen. Und ich dachte, na komm, ein bisschen größer. Und habe es halt dem Bergverlag Rother vorgeschlagen. Und die haben dem Konzept zugestimmt und haben halt gesagt, ihr habt 2 Jahre Zeit. Aber ich meine, in den Rockies im Winter wandern ist ein bisschen schlecht. Und deswegen fiel das quasi auf 2 Sommer oder auf die nächstliegenden Sommer, die wir dann dafür Zeit hatten. Und ich wusste halt auch, ich mache das nicht alleine, sondern immer, wenn es geht und wenn sie kann, kommt die Annalena mit. Aber ich habe sie vorher gefragt. Also das war schon, also klar, irgendwo, ne, Kommando von der Mutter, aber irgendwo auch, na, willst du das überhaupt? Und wenn ja, wie lange willst du das? Also das war auch immer in dem Rahmen, ne, dass sie gesagt hat, na, in den Ferien vielleicht nicht. Oder da komm, gib mir noch 1 Woche zu Hause. Aber erzähl du mal.
Ja, so, ich habe da ja schon auch zugestimmt. Also es war ja auch das Ding, wir haben uns davor ja nicht so häufig gesehen oder schon mit weil meine Mutter war ja Reiseleiterin, also war da schon immer ein paar Wochen, die sie weg war, aber dann war sie auch wieder da. Und mit dem Wanderführer wäre das halt noch länger gewesen und deswegen war es mir uns schon wichtig, dass wir uns da auch zwischendurch sehen können.
Ich kann mir, das ist auch ein tricky Geschäft, oder? Also wenn man halt als Reiseführer arbeitet, mache ich auch nebenbei, also Gruppenleiter, also Gruppenreiseleiter, und dann bist du halt immer weg. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, machst du ja so Transamerika-Reisen, wo du halt mehrere Wochen und halt vielleicht sogar, wenn du mehrere Reisen hintereinander hast, bist du vielleicht sogar Monate, weiß ich nicht, ist jetzt die Frage, weg. Das ist natürlich für so eine Beziehung, jetzt in dem Fall Mutter-Kind, aber auch allgemein Beziehungen, einfach wirklich extrem schwer, alles unter einen Hut zu bekommen, oder?
Ne, das würde ich sogar einen Tacken anders sehen. Also ich habe es damals, ich mache es nicht mehr. Ich war halt Reiseleiterin für Rotel. Es ist so ein Busunternehmen, wo man halt im Bus quer überall hinfahren kann, weil die Busse sind relativ autonom. Also man kann drin übernachten und man hat eine Küche an Bord. Das heißt, ne, früher haben sie Sahara-Durchquerungen oder Mongolei-Durchquerungen oder so gemacht. Und das Konzept ist deshalb, also ich fand das total cool und geil. Und ja, ne, USA-Durchquerung, 4 Wochen Reisen. Aber mein Limit waren so 9 Wochen weg. Und dann halt wieder zu Hause zu sein. Und klar, die Zeit, wo ich weg war, die war hart. Ich glaube, für alle Beteiligten. Aber die Zeit, wo ich da war, war ich halt 100% da. Also ich, ne, ich musste halt nie früh, also wie dieser, wie heißt es, ein 9-5 Job oder so. Sondern ich war halt da. Ich war halt den ganzen Tag da. So, und klar, ich brauchte dann auch erstmal ein bisschen Zeit wieder für mich oder sowas. Aber ich war quasi, ja, das, und das war das Geile, ne? Und auf der anderen Seite, jede Beziehung belebt es ja, wenn man mal ein bisschen verschwindet. Weil dann weiß man ja eigentlich wieder erst, was man am anderen hat.
Ja,
also
ja.
So, ne? Also im Prinzip finde ich das total cool. So, also,
ja. Ja. Verstehe ich absolut. Also beide Seiten geht mir ja genauso. Ich versuche halt maximal jetzt so 14 Tage immer weg zu sein. Und vorher waren wir halt 24/7, aber es ist halt, also mir geht es halt immer so, dass wenn ich zu Hause bin, will ich weg, und wenn ich weg bin, will ich nach Hause. Da bin ich jetzt so aktuell in dieser Schwebe, wo ich halt immer so, ah, wie soll ich das, also wie soll das in Zukunft gehen? Aber ich finde das, aber es geht. Und wie du sagst, es ist halt einfach total geil, dass man halt, wenn man halt zu Hause ist, halt 100% zu Hause ist.
Ja.
Wie war das mit der Planung? Also du hast ja gerade kurz angesprochen, eine Challenge ist natürlich halt, das deutsche Schulsystem ist eine große Challenge, was ja besagt, Kind muss immer in der Schule sein, Homeschooling geht nicht, auch wenn es eine geile Erfahrung gewesen wäre, mal ein ganzes Jahr irgendwie draußen in der Wildnis zu sein, weil man lernt ja auch andere Dinge, während man da in Kanada unterwegs ist, Kulturen, Geschichte, Natur, also Biologie ist ja da ist ja also alles dabei, aber es geht nicht. Was war die Herausforderung bei der Planung dieser Abenteuer?
Alena, möchtest du mal antworten oder soll ich oder?
Also ich weiß nur davon, dass wir halt, ich glaube, ich einmal eine Woche freigestellt war. Also aber erzähl du mal, du weißt das noch gut, du weißt es noch besser.
2 Tage oder so, die ich mal freigekriegt habe von der Schule, sie. Also so, ansonsten war das war eine sehr große Herausforderung, das zu genehmigen. Nee, ja. Nee, also das ist das eine, man muss sich halt an die Zeiten halten. Aber dann, also ich finde das Spannungsfeld, also ich würde es jetzt generell beantworten, weil das ja eigentlich
ja,
das ist genauso betrifft, ja.
Du fängst ja bei der Schule an, aber die Permits in Kanada, die genau. Ja irgendwie Anfang Januar vergeben werden und innerhalb von so vielen Sekunden wechseln,
ja.
Ist ja die größte, wahrscheinlich noch eine größere Herausforderung.
Ja, das ist immer dieses Spannungsfeld zwischen, also bei jeder Planung, glaube ich, zwischen Plan und Flexibilität. Also dass man auf der einen Seite weiß, was sind die Must-Haves oder Must-Dos, was muss man unbedingt machen und unbedingt reinbringen und vielleicht auch so die Zeiten unterbringen, von wann bis wann und wo nach wo, aber eben auch diese Flexibilität dazwischen, weil das, was wir dieses Jahr auch gesehen haben mit Jasper, ne, das war absehbar, dass es irgendwann brennt, der Borkenkäfer ist seit vielen Jahren drin, ringsrum in den Wäldern und dann hast du halt plötzlich, ne, du kannst die Reise so gut wie es geht vorbereiten und dann stehst du da und ups, der Highway ist gesperrt, weil Waldbrand oder Überflutung oder so. Und dann zu sagen, okay, ich muss jetzt halt mal kurz 900 Kilometer Umweg fahren, aber diese Flexibilität im Kopf auch zuzulassen, auch das Wetter. Also die Herausforderung konkret kann man ja sagen, so okay, ich wusste, ne, wir haben die Zeit von keine Ahnung, Juni bis Anfang September. Okay, dann ist Anfang Juni, sind die Pässe aber noch zu. Das heißt, die Gebirge, es liegt oben halt noch Schnee. Kann ich also nur die Täler abwandern, mehr oder weniger. Und eher im Osten als im Westen, weil es im Westen nasser ist als im Osten. Also, dass man die Region schon so ein bisschen kennt und sich einliest und weiß, wo, wann, wie, was. Und das andere dann, ne, während im August und September ja oben die Pässe frei sind, aber da kommt der Schnee schon wieder von oben. Aber da kann ich quasi die höheren Touren machen und die längeren und die, die weiter hinten reingehen. Aber es kann eben immer sein, dass irgendwo eine Brücke draußen ist und dann, also die Permits, ich weiß, ich bin ein bisschen unkoordiniert gerade, die Permits, die man vor rechtzeitig buchen muss, das mache ich da an einem Beispiel, wie jetzt im Januar, oder ich denke es immer noch so, dass man sich da einloggen muss, vorher im System drin ist und dann heißt es immer noch um 16 Uhr, sie sind auf dem Platz Nummer 3785 und dann wartet man nochmal eine halbe Stunde und dann darf man sich was aussuchen und dann sind halt die besten Plätze weg. Also A, zeitliche Flexibilität, aber B, kann es ja trotzdem sein, man kommt an, wie es uns passiert ist mit der Rockwall, total geile Tour, hoch, runter, 3 Nächte, Pi mal Daumen. Und erst hieß es, als bei meinem Zeitpunkt, das geht nicht, weil irgendwelche Brücken ausgespült sind noch vom Winter. Und dann dachte ich, ach, ich brauche die, das ist diese Muss-Tour, da muss ich jetzt was anderes verschieben. Also habe ich da irgendwie an der Telefonzelle gehockt und telefoniert und das alles, meinen ganzen Plan umgeschoben und dann sie mit reingebucht. Und als wir gehen wollten, war halt ein Waldbrand und das heißt, es war nur die Hälfte der Tour möglich. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fangen wir halt diese Hälfte an, gehen halt andersrum und gucken, was passiert. Und ob man es nochmal irgendwie anders rausgeht. Also wir haben es einfach drauf ankommen lassen und die Möglichkeit genommen, die sich uns geboten hat. Und das ganz Krasse war, dass an diesem letzten Zeltplatz, also A, gab es so eine krasse Bärenbegegnung noch, hat Annalena so eine Grizzly-Mama erspäht in relativ naher Nähe. Wir haben, oh, guck mal, Mama, guck mal, da ist ein Bär. Oh, das ist ein kleiner Bär. Und ich so, oh, ganz, ganz schlecht jetzt. Okay, weil viele haben storniert. Wir waren da echt nur mit einer anderen kleinen Gruppe alleine, da hinten draußen irgendwo. Okay, wir sind weitergelaufen. Und dann kam aber dieser Guide von dieser kleinen Gruppe abends zu uns und hat so gemeint, so, hey, ich habe gerade mit meinem Satellitentelefon mit Parks Canada telefoniert. Die machen morgen wieder auf. Diesen zweiten Teil. Und dann konnten wir quasi tatsächlich, also wie im, man kann sich das nicht ausdenken, man kann sich das nicht wünschen, aber es ist passiert, wie im Bilderbuch. Am nächsten Tag konnten wir unsere Tour fortsetzen. Es war in die verkehrte Richtung, aber wurscht. Haben wir gemacht. Und also es sind einfach so geile Sachen, die passieren, aber die man eben nicht planen kann. Außer, dass man flexibel bleibt und es so nimmt, wie es kommt. Und vor allen Dingen viele potenzielle Möglichkeiten vielleicht auch im Gepäck hat, ne? Dass man nicht sagt, oh, ich muss das hier 100% genauso abfahren, wie es hier ist, sondern hey, es gibt die und die und die Option, wir entscheiden uns mal für die, aber wer weiß, was passiert, haben wir halt noch was anderes im Petto. Jetzt habe ich viel gelabert, sorry.
Ja, aber es ist alles gut. Aber das, also du hast dir einfach nur einen groben Plan gemacht, was du gerne, also du hast ein paar Must-Dos, habe ich gerade rausgehört, ja. Oder Must-Haves, hast du dir rausgesucht, die halt quasi so die Highlight-Strecken in den Rockies sind und dann halt eben ganz viele optionale Wanderungen und dann einfach drumherum geplant, je nachdem, wie die Permits es erlaubt haben, wie das Wetter es erlaubt hat, wie eure Kondition es an dem Tag erlaubt hat. Das sind ja viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Wie war denn, ich kann ja vorstellen, ihr habt ja 2 Sommer gemacht, ne? Der erste war ja relativ easy, wenn ich das so richtig, genau, ne? Also es war so der Einstieg, da habt ihr quasi so eine Backcountry-Erfahrung gehabt, die auch nicht so ganz geklappt hat. Und dann halt im zweiten Sommer habt ihr ein bisschen mehr, ein bisschen krasser gemacht, wo ihr quasi so euch so ein bisschen, das erste war das Trainingslager, das zweite war dann quasi die Real Action.
Ja.
Aber wie war das denn vor der ersten Reise mit euch? Wie seid ihr schon mal so krass viel gewandert zusammen? Ich frage mich so, wenn ich mit Leuten unterwegs bin oder mit Line unterwegs, mit meiner Freundin, dann, also mit ihr kenne ich mich aus, so da sind wir ein eingeschworenes Team, aber mit Leuten, die ich schon lange kenne und dann lange zusammen solche krassen Sachen mache, auch Mutter, Tochter, kann ja auch zu Konflikten oder zu Reibereien. Ich glaube, in eurem Buch, hast du geschrieben, warte, da war ein Satz, den erinnere ich mich noch sehr gut. Durch die viele Reibung sind wir auch näher zusammengekommen oder so, sind wir näher zusammengeschmolzen. Irgendwie sowas war der Satz und den fand ich so cool. Wie war das am Anfang für euch? Vielleicht, Annalena, fang du vielleicht mal an. Wie war das mit deiner Mutter? Diese ersten Tage und Wochen on Tour zu sein?
Schwierig. Also, wir waren uns ja noch nie so nah gewesen. Also, sie war ja immer wieder auf Reise und dann wieder zu Hause und da ist man sich nie so nahe gekommen wie jetzt auf den Touren, also die 2 Sommer. Und das war schon total interessant, weil wir die ganze Zeit zusammengehockt haben, dann so die andere Person komplett neu kennenzulernen und richtig kennenzulernen und ja, sich aufeinander einzustellen. Aber am Anfang war das total schwierig, weil wir noch nicht ganz genau wussten, wie man jetzt miteinander umgeht, wie jetzt, was jetzt die andere Person zum Ausbrechen bringt oder zum Lachen bringt oder sowas. Also das kam erst so nach und nach, dass wir das so rausgefunden haben.
Man muss dem Ganzen ja auch noch mal ein bisschen den Kontext geben, dass also dein Vater und dein Partner Verena ja auch kurz vorher gestorben ist, also bei dem Unfall. Ne? Das heißt also, ihr wart ja jetzt dann auch nur noch zu zweit und vorher wart ihr ja immer so zu dritt. Das macht ja auch nochmal was, dass ja auch eine ganz neue Situation ist, oder?
Ja, total. Weil mein Vater war ja immer zu Hause und war immer da und das war schon komisch dann.
Wie seid ihr so aneinander gerieben oder warum war das so, also ja, was war das am Anfang, was so komisch war?
Ich glaube, unsere unterschiedlichen Arten und Eigenarten. Also meine Mutter ist da immer sehr so in die Richtung, man muss Arbeit sehen und man muss das sofort alles tun und gar nicht zack, erst zack. Nachfragen, brauchst du Hilfe? Genau, zack, zack.
Und das macht eine gute Reiseleiterin aus. Die sieht immer, ja, wenn irgendwo was rumliegt oder wenn irgendwer was braucht oder irgendwas gemacht werden könnte, irgendwer seinen Drink leer hat und nochmal aufgefüllt werden muss. Das macht eine gute Reiseleiterin aus.
Ja.
Und im Gegensatz halt zu einem verträumten Kind, was ich später auch erst, ein paar Jahre später gelesen habe, natürlich, dass Muße ganz wichtig ist. Und dass, wenn man quasi, vor allen Dingen Kids, aber wir Erwachsenen genauso, wenn man quasi aus dem Fenster guckt und einfach nur in die Luft guckt, ohne was zu tun, gibt's auch diesen Loriot-Sketch auch irgendwie, ne, dass das total sinnvoll ist fürs Gehirn, weil das da irgendwas umsortiert. Und bei Kindern halt besonders wichtig, weil die Eindrücke ja wahnsinnig viel sind am Tag. Und sie war und ist halt eher so ein ruhigerer, verträumterer Mensch, also mit ganz viel Klarheit. Und sie kann, also das ist krass, also was wir mit einer, also gelernt haben, ne, sie kann irgendwelche Erfahrungen danach präzise auf den Punkt erklären und bringen und genau beschreiben, was Phase ist. Aber in dem Moment, also damals war das halt so, sie hat halt viel in die Luft geguckt und halt auch mitten im Supermarkt zum Beispiel steht sie da und guckt und andere wollen halt mit dem Wagen vorbei zum Beispiel. Und das war halt natürlich ein bisschen schwierig für mich dann, vor allen Dingen im zweiten Jahr, da wuchs der Druck. Ne? Im ersten Jahr wusste man, oh, wir haben ja noch ein zweites Jahr, ist ja noch Zeit, ist ja alles ein bisschen chillig und Mai, wenn du halt heute krank bist, dann gehen wir halt heute eine kleine Runde, juckt ja nie. Aber im zweiten Jahr war es ja
klar. Na, also ganz stimmt das nicht. Ganz, gar nicht gejuckt hat das nicht. Aber ja, mach weiter.
Sprich dich aus.
Naja, also ich war am Anfang erkältet im ersten Jahr und das war schon schwierig, weil wir auch trotzdem wussten, wir haben nicht so viel Zeit im ersten Jahr und dann bin ich direkt erkältet und dann war das auch schon so ein Reibungspunkt.
Aber noch harmlos im Vergleich zu den anderen, oder?
Das stimmt, ja, ja.
Aber ich glaube, von dem, was ich so gelesen habe, ist es ja auch, also diese Reibungen haben euch auch näher aneinander gebracht. Ja. Das ist halt eben schon so ein Punkt, wo, wenn Eltern, die jetzt zuhören, überlegen, sowas mit ihren Kindern zu machen, dass ich eigentlich glaube, dass das schon halt auch eine sehr, sehr gute Sache ist, ja, weil man halt sich halt erstens bist du ja, Annalena, in einer Zeit gewesen, wo du halt eben auch nicht mehr Kind bist, sondern halt eben auch einfach so eine neue Phase im Leben sich so entwickelt, die man ja auch einfach mal neu kennenlernt. Also auch, ich glaube, auch wenn Eltern jetzt keine Reiseleiter sind und ständig da sind, ohne ein Kind in dem Alter gehabt zu haben, meins ist noch ganz jung, 10 Monate, aber ich glaube einfach, dass man trotzdem immer wieder Phasen braucht oder Zeit sich nehmen muss, um halt eben dieser Mensch, der sich ja entwickelt, neu kennenzulernen. Oder?
Darf ich antworten?
Ja,
also. Okay, voll. Also ich finde das absolut, also das ist ja so ein von Anfang an so ein gegenseitiges Ding, ne? Also man lernt von den Kindern und die Kinder spiegeln ein und lernen von einem selber. Und dann guckt man wieder, man kriegt das ja alles um die Ohren geknallt. Also es fängt bei klein an, wenn man grinst, kriegt man ein Grinsen zurück. Und es fängt mit 3, 4, 5, und dann kommen die ersten Frechheiten oder die ersten Sprüche bekommt man, die man morgens gesagt hat, am Abend wieder zurück oder so. Und das wird ja alles gespiegelt irgendwo. Und jeder entwickelt sich ja im Miteinander weiter. Und das gilt genauso für eine Partnerschaft. Das ist ja, je mehr man sich kennenlernt und deswegen, jeder Konflikt, da ist meine Erfahrung mittlerweile, die einen nicht auseinanderbringen, bringt einen näher zusammen. Und es gilt halt auch dann so weit rauszufinden, ist das jetzt ein Konflikt oder ne, konsumiert sich das jetzt so krass, also in einer Partnerschaft zum Beispiel, dass man sagt, naja, es ist wirklich schwierig, oder sagt man, nee, komm, wir halten es aus, wir kriegen das hin, die Frage ist wie. Und wenn beide das wollen, dann ist immer eine Möglichkeit da. Und gerade durch die Konflikte, also wie gesagt, die müssen ja nie, ne, also ich habe irgendwann mal lange sehr Politikwissenschaft studiert und da haben wir halt immer gesagt, Konflikte sind wahnsinnig wichtig, auch in der Ethnologie, also bei verschiedenen Völkern auf der ganzen Welt. Meistens sind nach Konflikten riesige Sprünge passiert. So, die Konflikte müssen halt nicht gewaltsam ausgetragen werden. Das ist der Punkt, die Austragungsart. Aber nicht, dass es Konflikte gibt. So, und man wächst ja dran, auch mit sich selber, weil man von einem anderen gesagt kriegt, was man vielleicht sonst an sich selber nicht sieht und dann so, ups, oh, da, ach, das mache ich, ach, das wirkt so, sag ich mal, total blöd, ne, das wirkt einfach ganz, ganz schlimm, oh, das will ich eigentlich gar nicht, oh Gott. Und nur so kann man ja an sich wachsen und miteinander wachsen, oder? Mhm.
Ja, absolut. Also ich bin da absolut deiner Meinung. Wie ist das denn, Annalena, für dich so gewesen, weil das ja auch so ein Alter ist, glaube ich, wo man ja vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich ist. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Rocky Mountains sind ja schon eigentlich ein sehr exotisches Reiseziel für die Sommerferien, während die meisten, weiß ich nicht, Mallorca, Türkei, Griechenland Urlaub machen, vielleicht Nord- und Ostsee, und man dann zurückkommt und vielleicht so dann ja darüber alles nicht sprechen kann. Es war halt eben nicht warm und sonnig und man hat sich nicht gebräunt und am Strand gelegen, sondern man ist halt die ganze Zeit mit der Mutter irgendwelchen Bergen hochgelaufen, wo es geschneit hat. Und also, wie war das für dich? War das so für dich oder war das anders?
Ja, das war schon so für mich. Also ich hätte es lieber gehabt, in dem Moment irgendwie ans Meer zu fahren oder irgendwo ins Warme, aber am Ende, ja, jetzt im Nachhinein war es schon richtig gut, dass wir das so gemacht haben und dass ich mit dabei war. Und es ist einfach eine unvergessliche Erfahrung und Zeit. Und ja, aber in dem Moment war es natürlich schon, naja, war ich schon neidisch auf die, die irgendwo in den Süden gefahren sind, nach Italien oder so. Und ja. Genau.
Also du kannst ja jetzt nicht für dein 12- und 13- bzw. 14-jähriges Ich sprechen, aber so im Nachhinein, ist das gut, dass du das damals so gemacht hast und dass ihr das so zusammen erlebt habt? Oder wäre der Strandurlaub auf Mallorca besser gewesen?
Nee, also ich denke, es war gut so. Also das war schon das absolut Richtige und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich finde es toll, dass wir so zusammengewachsen sind und die Chance hätten wir in einem anderen Urlaub nicht gehabt. Oder vielleicht schon, aber ich glaube nicht auf diese Art und Weise.
Wie siehst du das, Verena?
Ja, also man kann es ja nicht bewerten eigentlich, weil man hat es ja nicht erlebt. Na, ich weiß, ich könnte jetzt nie sagen, das andere wäre richtig gewesen oder so. Genau, es ist Philosophieren und ich weiß, dass sie sich das wahnsinnig gewünscht hat. So Strand, das war ihr Ding und ich finde es auch im Nachhinein super krass. Also das geht mir eigentlich jetzt erst, also auch im Prozess des Buchschreibens ist mir es halt aufgegangen, noch mal viel mehr. Na, die anderen waren halt im Freibad auch, wenn sie nicht, weißt du, manche sind vielleicht nicht irgendwo hingefahren. Und die anderen, also und die Zeit war halt im Freibad draußen in der Sonne und die mussten halt nie durch irgendwelche nassen Flüsse laufen und die Schuhe dann im Auto an diesem, wie heißt denn das, Aircondition, da wo Wärme rauskommt, trocknen und das ganze Auto hat geduftet nach den Socken. Also ich meine, oder ne, oder im klammen Schlafsack aufwachen, das Auto halb nass, draußen ist kalt, super kalt morgens oder so und um 7 los, zack, ja, mein zack, zack halt, ne? Tageslang, also müssen weit laufen. Und das ist halt schon, finde ich, wahnsinnig krass, dass sie das mitgemacht hat, aber auch, klar gab es mal Gemecker und Gemoser. Ach, und später habe ich auch herausgefunden, dass es befreiend ist. Also wenn man selber mal wieder meckern kann und es rauslassen kann, das ist voll befreiend. Okay, habe ich irgendwann auch mal gemacht. Und irgendwann hat sich das auch so ein bisschen umgedreht. Dann ging meine Kraft quasi aus und sie ist dann voll ins Wandern gekommen und hat dadurch an Kraft gewonnen. Und ich war schon durch am Ende des zweiten Sommers. Und dann habe ich halt mal rumgemeckert und gemosert oder hatte keine Kraft mehr und auch keinen Willen mehr. Und dann hat sie mich quasi irgendwie auf ein paar Gipfel gebracht und komm Mama, wenn du das jetzt, du würdest dich sonst ärgern nachträglich. Also ne, und dann wurde es, wie gesagt, es hat sich dann wieder umgedreht, weil sie mich dann so genau kannte und wusste, was danach kommt. Und wir wussten, wie wir uns positiv motivieren. Und das haben wir halt nur durch die Reibereien vorher so richtig erfahren. Also insofern, vielleicht wäre es ein anderer Urlaub auch schön gewesen. Wichtig fände ich, die gemeinsame Zeit ist eigentlich egal, wo und wie, zusammen. Also ja, und auch die Konflikte mal aussprechen und sagen, was ist denn los? Und vor allen Dingen auch die dadurch entstehende Offenheit. Ne? Also durch die Bären und durch die Umgebung mussten wir ja zusammen sein. Ne? Es gab ja nie wie zu Hause, dann sagt man, oh, ich habe jetzt schlechte Laune, ich verziehe mich mal und geht ins eigene Zimmer und knallt die Tür zu oder so. Geht ja nie. Also man musste ja zusammen sein. Und dadurch entstand auch eine Offenheit noch mal mehr. Wir waren eh schon offen miteinander, aber noch mal mehr und zu sagen, naja, eigentlich, was ist denn wirklich los? Und dann kommt man halt Dingen auf den Grund, als wenn man irgendwo abbricht oder sagt oder es bei Oberflächlichkeiten belässt. Ach, nach dem Motto, ach, der ist im, man sagt ja so Jugendlichen jetzt so, ne, in der Pubertät, Gehirnumbauphase, ach, lassen doch oder lasse doch, ist im Umbau. Nee, ernst nehmen und was ist denn wirklich los und wie geht's dir denn? Und dann eben auch gegenseitig.
Und wir haben ja auch viel geredet, glaube, also
ja,
ja, dadurch, dass da ja Bären oder die Gefahr der Bären war, haben wir immer miteinander geredet und über alles Mögliche. Und selbst wenn uns nichts mehr eingefallen ist, mussten wir trotzdem weiterreden, damit wir immer aufpassen, dass kein Bär kommt. Und dadurch sind dann immer noch mehr Themen rausgekommen und noch mehr tiefgründiger ist das Ganze dann auch geworden dadurch.
Weil die Stimme des Menschen halt viel weiter trägt als nur eine Glocke oder halt genau. der Ghettoblaster oder so, habt ihr im Buch geschrieben. Ich glaube natürlich auch, das ist natürlich ist alles Philosophieren, aber dass wir natürlich über eine Zeit sprechen von vor 10 Jahren, wo es Wi-Fi und Internet zwar gab, aber das Smartphone noch nicht so den Alltag übernommen hat wie heute. Das hilft natürlich schon auch, irgendwo am Arsch der Heide zu sein, wo du halt eben keinen Empfang hast und so die Zeit zusammen verbringst, als wenn du heute irgendwo Zeit miteinander verbringst, aber nicht wirklich, also mental zusammen bist. Ne? Also, dass halt eben eine große Rolle gespielt hat.
Also WLAN oder Wi-Fi gab es immer nur an diesem Visitor Center und selbst am Icefields Parkway, also die Straße zwischen Banff und Jasper oder Lake Louise und Jasper hoch, gab es auch keinen Handyempfang, damals zumindest nicht.
Gibt es heute fast immer noch nicht. Also ich glaube, als ich da vor ein paar Jahren durchgefahren bin, ist das auch immer nur so sporadisch. Ja. Also du hast halt irgendwie wie heißt der, Athabasca Glacier, glaube ich, oder so, da hast du halt eben den Visitor Center, da hast du halt eben noch ein bisschen Empfang und dann hast du halt ganz lange bis zum Athabasca Falls kein Empfang oder so. Also es ist immer noch eigentlich ganz gut. Das entspricht man miteinander, wenn man halt links und rechts rausschaut und und sieht was. Gibt es, Annalena, vielleicht eine Frage an dich, gibt es bestimmte Orte oder Landschaften, die du besonders beeindruckend fandest, die dir so richtig krass in Erinnerung geblieben sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ein See war es vor allem, der Emerald Lake. Vor allem wegen der Farbe, weil der einfach so tief ist und man sieht so weit ins Wasser rein und das ist so türkis und einfach ein Traum. Und den hatte ich auch noch in Erinnerung von einer Rothel-Reise davor. Und ich wusste nicht mehr, wie der heißt. Ich wusste nur noch, dass es diesen See gab mit diesem idyllischen kleinen Haus und diesem Steg, der da auf den See drauf reicht. Und da hatten wir dann auch drüber gesprochen, so was das überhaupt für ein See war und überlegt. Und dann kam das eben raus und am Ende haben wir da sogar auch eine Wanderung gemacht. Und da habe ich mich ganz dolle auch drauf gefreut. So eine der wenigen Wanderungen, wo ich mich wirklich gefreut habe drauf.
Ist das nicht der See, wo auch dieser Schiefer in der Nähe ist, dieser besondere Schiefer? Ist das nicht beim Emerald Lake?
Ja, genau, die Burgess Shale. Das ist im Yoho-Nationalpark bei Fields, gegenüber von Fields. Und ja, die Fossilien sind, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr, glaube ich, vor 520 Millionen Jahren, irgendwie sowas, also aus dem Kambrium. Und das Krasse daran, darf ich erzählen, ich bin also fasziniert davon, das Krasse ist, dass es halt damals viel mehr Lebensbausteine gab als heute. Also die Vielfalt war viel, viel größer. Und das hat man aber erst viele Jahrzehnte später entdeckt. Also die Fossilien an sich wurden schon, glaube ich, 1920 irgendwas, mich nicht bitte nicht festnageln, entdeckt. Und wurden halt falsch einsortiert, weil von wegen, man hat die Kategorien genommen, die man kannte. Und das im übertragenen Sinne macht das auch wieder viel Sinn. Man ordnet das in die Schubladen ein, die man kennt, und fertig. Was anderes darf nicht sein. Und 50, 60 Jahre später hat das jemand wieder ausgegraben und nachgeguckt und gesehen, so, boah, das sieht aber irgendwie ganz anders aus. Und nee, das passt nicht da rein. Und vielleicht müssen wir ja doch unsere Theorie von der Vergangenheit ändern. Und vielleicht gab es ja doch damals mehr Vielfalt als heute. So, ups, wir Menschen sind nicht so die Spitze der Krönung. Und das, ach, das ist genial. Also geologisch als auch ja, geschichtlich. Und es war ein riesengroßer Paradigmenwechsel, der dadurch ausgelöst wurde. Stephen Gould wäre das Buch, Zufall Mensch wäre das Buch dazu.
Ja, ja, also das ist halt, diese ganze Gegend ist ja auch voller Geschichte und voller Fossilien und ganz viele Dinosaurier, also da in Alberta, ja. Genau. Das ist ja, da liegen so viele begraben, das weiß man wahrscheinlich alles noch gar nicht. Ja. Total spannend. Wie seid ihr, weil das ist ja auch Kanada oder jetzt vor allem Rocky Mountains ist ja eigentlich so der Inbegriff für Backcountry und Wildnis und Bären. Und davon habt ihr einige gesehen, ihr habt Grizzlies gesehen, ihr habt, wie war das für euch? Dann die ersten, du hast ja gerade eben gesagt, Annalena, du hast, glaube ich, eine sehr, sehr nahe Begegnung gehabt, wo du dir gar nicht so ganz bewusst warst, also so nah war, glaube ich. Wie ist das für euch gewesen, diesen Tieren so nah zu sein?
Ja, also ich fand es total krass, das so nah zu sehen und so in Natur und nicht aus dem Auto raus, weil am Anfang haben wir die ganz oft aus dem Auto raus gesehen, irgendwo an der Straße. Und das war schon im ersten Moment krass, die so nah zu sehen. Und dann aber ohne die Wand vom Auto, also direkt in der Natur, ja, hätte ich nie gedacht, dass wir da Bären so nahe überhaupt kommen. Also es war ja auch ganz schönes Glück, dass das alles so gut funktioniert hat da an der Stelle. Aber ja, unvergesslich.
Habt ihr krasse Begegnungen gehabt? Also ich glaube, ihr musstet immer mal wieder irgendwie so ein bisschen aus dem Weg gehen und euer Essen halt entsprechend, wie man es halt eben so bear-safe macht im Backcountry, halt verstecken. Aber andere Erlebnisse mit denen gehabt?
Also ja, die eine krasse, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, weil es war eine Mama mit Kind und die war relativ, also schon noch weit genug weg, aber trotzdem relativ nah. Und es ist, also ich habe vorher mich halt echt viel informiert, was macht man, wie kann man sich schützen, was sind die besten Möglichkeiten und Methoden, und die gefährlichsten Situationen sind halt Mama mit Kind, egal ob Schwarzbären oder Grizzly noch mal mehr. Und was nach so, wenn man Kadaver entdeckt, ist mir jetzt vor 2-3 Jahren auch passiert, allerdings auf Vancouver Island, weil man da, ne, also dass man da kann man wenig machen, also irgendwie versuchen wegzugehen. Also es gibt schon ganz viele Methoden, aber ja, das war sehr, also da hat mir echt Knochen und Mark, ging es mir da diese Situation ein, und ich habe zugesehen, dass wir wegkommen, aber eben nicht rennen, ne? Bären immer im Blick, zügigen Schrittes, ohne zu rennen, irgendwie von wegen zeigen, yay, wir wollen ja nichts, sprechen halt, singen und so, ja, und es gab noch ein oder zwei andere Begegnungen, aber nicht so dramatisch in dem Ausmaß, zum Glück, und worüber ich ganz, ganz froh bin, dass wir keinen Puma gesehen haben. Weil die sind ja da auch die Miezekatzen, und wunderschön, aber eben ziemlich gefährlich. Vor allen Dingen gehen sie auf kleine Personen. Und vor allen Dingen, vielleicht auch ein bisschen jetzt hier abweichend, wer da Fahrrad fährt, ist eher noch gefährdet. Also gibt es öfters mal Berichte über Fahrradfahrer, da soll man sich absolut verteidigen. Also da soll man nie irgendwie tot spielen oder irgendwas, sondern wenn Pumas kommen, die stalken auch. Also die sind quasi im Hinterhalt irgendwo und gucken und beobachten einen schon ewig, und irgendwann stehen sie vor einem und wollen halt, ne, so Angriff, zack, mit einem Sprung. Und da gilt es halt, sich groß machen und wehren und verteidigen, und das ist uns zum Glück nicht passiert. Ja. Hm.
Ja, weil Fahrradfahrer sich halt schnell bewegen.
Genau.
Und das ist halt nur was sich schnell bewegt und wegrennt, ist Nahrung.
Genau, da kommt der Jagdinstinkt. Wobei, genau. Also Schwarzbären tendenziell, also es gibt ja Studien dazu, dass tendenziell Schwarzbären Menschen manchmal als Beute sehen und dann kommen die aber auch relativ langsam und gesteuert auf einen zu und wissen, was sie wollen. So, und da gilt ja auch bei Schwarzbären zurückkämpfen. Ja.
Meine lieben Hörer, die kennen den Spruch mittlerweile. Ich wiederhole ihn jetzt hier an der Stelle, weil ich den bei Bären immer sage: When it's brown, lay down. When it's black, fight back. When it's white, good night.
Ja, nur dass man halt schwarz und weiß nicht auseinander. Schwarz und weiß, sage ich schon. Ja, doch, es gibt tatsächlich um Kenmore rum einen weißen Schwarzbären.
Also okay, ein Albino, ja.
Ja, also ja, die nicht ganz genau, nicht, also so tendenziell ja, also absolut, nicht nur tendenziell, absolut ja, nur die Farbe, genauer hingucken auf die Form.
Ja, ja, ja. Aber es ist so ein Spruch, den man halt im Kopf behalten kann, wie absolut man bei welchem Tier reagieren soll und dass sie halt eben nicht alle gleich so gut in LGBT, jetzt hast du da in den Rockies hast du natürlich nur die zwei, aber kann man sich vielleicht merken. Wie war das? Das ist ja auch so krass. Rocky Mountains, Kanada, Alberta und BC, ist das Wetter im Sommer sowas von abwechslungsreich, dass du ja im Hochsommer noch Tage mit Schnee hast. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ich glaube, in eurer ersten Tour, euer erster Sommer, da habt ihr die allererste Backcountry-Tour abgebrochen, weil es so krass geschneit hat, ne?
Ja, genau.
Wie seid ihr mit diesem wechselhaften Wetter die ganze Zeit umgegangen? Und ich meine, ihr habt ja auch, ich glaube sogar bei der Tour, die ihr dann abgebrochen habt, ist auch die einzige Nacht gewesen, wo ihr euch im Anschluss ein Motel geholt habt, weil es einfach, das war alles so doof und so kalt, dass ihr dann, weil sonst habt ihr nur die ganze Zeit immer im Auto und im Zelt geschlafen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, genau. Und dieser Abbruch war halt, ich habe mich halt nie so akribisch vorbereitet, ne? Also so wie, also nie so alle möglichen Bücher drüber gelesen und wie muss man das machen, sondern ich dachte halt, also so ein bisschen draußen campen wird schon passen. Was braucht man denn? Und ich kannte es halt von dem damals noch legalen Bofen aus der sächsischen Schweiz. Weißt du, so mit 15, 16, 17 nimmst du halt einen Rucksack, was kommt rein? Du brauchst eigentlich nur einen Schlafsack, eine Isomatte. Was brauchst du noch, was zu trinken? Also Rotwein und eine leere Wasserflasche, weil Bachwasser gibt sowieso. Und ein bisschen Käse, Kantenkäse und Brot reicht, fertig, raus. Tschüss, ne? So. Und dachte ich, hier Kanada ist halt ein bisschen anders, ein bisschen was zu essen muss rein. Also so habe ich gepackt. Ne? Und habe halt nicht mit einem Schneeeinbruch gerechnet, so, und mit vielen anderen Dingen auch. Und es kam dann halt nach und nach, was passiert, wenn? Und das zu durchdenken und dann auch zu erleben und sagen, so Wanderstöcke wären vielleicht auch nicht schlecht, wenn der Rucksack immer so schwer ist. Und so kam nach und nach, oder diese Gaiters, Stulpen, wie heißen das, diese Wanderstulpen, die man sich so drum macht? Wie heißen die so?
Also ich weiß, was es ist. Das deutsche Wort ist
Gamaschen, danke.
Gamaschen, ja.
Danke. Sorry, ich hänge da. Also Gamaschen, ja, genau. Dass das sinnvoll ist für gegen Schnee oder dass es dann in den Schuh reinrutscht oder so. Also es kam quasi nach und nach. Und dann im zweiten Jahr war es halt klar, wir müssen. Und dann habe ich mich so mental auch ein bisschen besser vorbereitet. Was wäre, wenn? Und das weitergedacht, ne? Also meine Gäste habe ich ja damals noch Reisen geleitet, die haben immer gelacht, oh Verena, du hihihi, mit deiner Skiunterwäsche und mit deinen dicken Socken, aber ich habe die immer dabei, einfach immer, weil man nie weiß, wie es sein kann. Und gerade, ne, wenn man irgendwo vielleicht ist, wo es warm ist, in Arizona und Nevada, sind die Nächte trotzdem kalt, und wenn man nur eine dünne Decke hat, dann ist es richtig kalt, und wenn die Füße noch kälter sind, dann kann man nicht schlafen, und es ist was Schlimmes, wenn man eine Nacht nicht schlafen kann. So, also ne, man bereitet sich selber vor und lernt an sich mit jedem Mal, wo man Dinge tut. Und ja, was wir hätten vielleicht anders oder was ich hätte anders machen sollen, ich hätte halt vorher mit Annalena vielleicht ein paar kleinere Dinge mehr unternehmen sollen, dass wir auch wissen, wie wir im Team funktionieren und uns da schon mal voranpassen, anstatt vor Ort.
Aber ist das vielleicht nicht sogar ein Vorteil gewesen, dass ihr es nicht wusstet?
Meinst du?
Frage ich mich. Weiß ich nicht, weil das halt eben...
Ich glaube schon. Weil dann hätte man immer noch, oder? Nein sagen können. Dann hätte man immer noch irgendwie das, so waren wir drin und mussten es durchziehen.
Also ihr habt euch selber quasi ins kalte Wasser seid ihr quasi gesprungen und ihr musstet ja. Also was wäre dann, gut, man muss dann natürlich nie, man kann jederzeit abbrechen und nach Hause fliegen, aber hättet ihr vielleicht vorher in der Sächsischen Schweiz irgendwie mal ein paar Tage wandern gewesen, hättet ihr vielleicht gesagt, so nee, das funktioniert glaube ich nicht, lass uns dann doch lieber was anderes machen.
Das ist ein guter Punkt, hätte ich es nie so. Oh gut, aber ich, ja, okay.
Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, da wäre die Hemmschwelle dann weniger gewesen, da dann zu sagen, nee. Weil dort vor Ort zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach nicht weiter, geht ja schlecht. Oder geht schon, ja. Aber es ist dann schon ein riesiger Aufwand.
Ja. Also, guter Punkt. Weiß ich nicht. Also ich denke mal, manchmal ist es gar nicht mal so schlecht, es vorher nicht zu wissen. Weil man dann halt auch sich vielleicht auch anders bemüht, es zu schaffen.
Ja. Na, das ist ja vielleicht wäre Annalena abgesprungen.
Ich glaube schon, ja. Hätte gut sein können. Dass ich gesagt hätte dann, oh.
Kann sein, ne? Mhm. Weiß man natürlich jetzt im Nachhinein nicht. Aber deswegen, also ich denke manchmal so dieses, also zu viel vorbereiten kann vielleicht auch einfach nicht förderlich sein.
Dann hätten wir auch nicht so viel zu erzählen.
Das auch. Also zwei Sommer wären vielleicht auch ganz anders gewesen, ne? Und es ist auch ein cooles Erlebnis. Also ich stelle mir das schon ziemlich cool vor. Ich glaube, eine Sache, die nicht so ganz geil war, Annalena, wie war das bei dir, ist, glaube ich, das Essen. Das hast du, dieses ganze Backcountry-Essen, das war nicht so dein Ding, oder?
Ja, es war halt jeden Tag das Gleiche. Und dann irgendwann hängt es einem auch echt zum Hals raus. Also irgendwann geht es nicht mehr. Wenn man jeden Tag Oatmeal isst und dann, nee, also irgendwann ging es nicht mehr. Aber ich glaube, es ging nicht nur mir so. Ich glaube, meiner Mutter ging es ganz ähnlich.
Also ich habe Gäste hier manchmal, die haben gerade zum Beispiel letztens den Pacific Crest Trail gemacht oder die andere hat den Appalachian Trail gemacht an welcher Küste ist das? An der Ostküste.
Ja.
Und die wandern dann 4 Monate oder so oder 5 Monate durchgehen und essen jeden Tag zu fast jeder Mahlzeit das Gleiche.
Ja, das ist schon krass. Ist schon krass, man kann es halt bestimmt ein bisschen variieren und vielleicht gewöhnt man sich irgendwie auch dran. Aber bei uns war es echt irgendwann nach den 3 Monaten.
Ich verstehe das. Ich esse so gerne. Also das ist halt eben so, Tütenfraß ist halt oder halt eben Porridge die ganze Zeit. Irgendwann freust du dich halt einfach, wenn da ein bisschen Apfel oder mal eine Banane das Abwechslung mal mehr rein kann.
Ja.
Ja, oder Fleisch. Total. Wir hatten halt, also das ging, glaube ich, hauptsächlich um dieses, um das Frühstück, also um die, naja, Haferbrei halt, ne? Irgendwie so. Den man ja wunderbar auch mit Erdnussbutter so dick machen kann, dass der quasi dann bis mittags hält, weil das ja super kalorienhaltig ist. Ja, aber das war vor allen Dingen, glaube ich, auch danach dieser Fleischappetit oder dieser Proteinappetit, so, weil wir uns relativ wenig Fleisch und sowas gegönnt hatten, weil es relativ teuer war. Also ist einfach so. Und immer nur von diesen Dosen, wo ganz viele Bilder mit Fleisch drauf sind, aber ganz wenig Stücken drin sind. Mhm. Und also dieser, das ist halt krass gewachsen. Und danach aber auch die Erkenntnis ist bei uns, hier gibt's ja immer überall alles. Also man kann immer zu jeder Zeit alles essen, was einem beliebt. Denn also dieser Heißhunger auf bestimmte Gerichte und auf überhaupt deftiges Essen haben wir in der Form auch nie wieder erlebt.
Ja. Ist das dieses Buch, ich muss jetzt gerade mal nachschauen, wann ist es genau erschienen? Es ist ja gar nicht so.
Dieses Jahr.
Ist ja dieses Jahr, also Sperrfrist bis 27.06. Also ist dieses Jahr erschienen. Und dann habt ihr letztes Jahr darüber das Buch geschrieben, vermutlich. Ja. Irgendwann Abgabe Ende letzten Jahres. Aber davor die Zeit, bevor ihr angefangen habt, dieses Buch zu schreiben, ist diese Reise etwas, was euch im Alltag begleitet hat? Habt ihr oft darüber nachgedacht?
Nicht so in der Art. Also es war schon nochmal eine ganz andere Erfahrung, da so drüber zu schreiben und das nochmal wieder zu erleben und nochmal durchzugehen und ja, sich auch an manche Dinge zu erinnern, die man vielleicht so ein bisschen verdrängt hatte. Also wir haben ja dann unsere Texte nicht direkt ausgetauscht, sondern haben das erst uns gegenseitig gezeigt, als wir komplett fertig waren mit unseren Texten. Und haben aber trotzdem so grob über die Fakten geredet. Davor nochmal. Und das war schon nochmal interessant, so manche Sachen, die man eigentlich gar nicht mehr so im Kopf hatte, aber die da passiert sind. Und ja, einfach eine total spannende Zeit.
Hm. Gehst du jetzt im Nachhinein mit anderen, mit manchen Themen, die da vielleicht waren oder die ihr erlebt habt, seid ihr da anders jetzt mit umgegangen, so mit dem Abstand?
Ich finde, man vergisst relativ schnell. Also man vergisst
das Positive oder das Negative?
Alles. Also gerade jetzt dieser krasse Einbruch da 2015, danach war ich halt sehr bewusster mit dem Leben, ne? Jeden Tag hat man halt bewusster genossen, weil man weiß, es kann gleich vorbei sein und man weiß nie wann. Aber dieses Gefühl verschwindet irgendwann. Und irgendwann ist der Alltag wieder ganz normaler Alltag und man mit dem die Dinge überhaupt nicht mehr bewusster war. Genauso wie mit dem Supermarkt, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Essen. Das war ein krasses Erlebnis, so. Und als wir wieder dann nach Hause gekommen sind, haben wir vielleicht noch, also ich für mich vielleicht so, ja, bis Dezember, Januar, Februar noch war das immer noch so bewusst. Aber dann ist auch das wieder verblasst. Es wurde es wieder normal, jeden Tag das zu essen, worauf man Lust hat oder irgendwas Leckeres zu essen und nicht diesen, naja, Oatmeal. So. Und ja, so ist eigentlich vieles, nur manchmal in Gesprächen vielleicht, aber wieder verblasst. Und ja, das ist eigentlich so. Und das ist immer wieder, jetzt habe ich es mir, seitdem mir das aufgefallen ist, ein bisschen mehr zur Aufgabe gemacht, immer daran zu denken, so hey, eigentlich sollten wir doch viel bewusster mit den Sachen umgehen und viel, also auch dankbarer mit der Lebenssituation. Wir haben ein Dach über dem Kopf, nein, hier kratzt nicht, ich liege jetzt nicht draußen, uns hat uns völlig eingeschneit oder sowas, ne? Also einfach das wieder viel mehr in den Alltag holen, als man es vielleicht sonst macht, solche Erfahrungen, die ja jeder auch mal irgendwo gemacht hat, vielleicht.
Hm. Oder? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Dinge, vor allem die negativen, komplett verschwinden nach einer Reise. Man hat sich so sehr darüber aufgeregt, dass der Wettereinbruch war oder dass es kalt war und dass alles irgendwie klamm war. Und das vergisst man dann relativ schnell und man erinnert sich nur noch an den schönen Ausblick, an dass man die Bären gesehen hat oder weiß ich nicht, jetzt mal so in eurem Beispiel, aber so geht es mir ganz oft und das finde ich immer ganz interessant, das so zu beobachten.
Mhm. Ja, es sind halt vor allem so die Höhepunkte, an die man sich dann noch aktiv so erinnert oder die noch so drin bleiben, hatte ich das Gefühl. Also so, ja, sowohl die positiven als auch die negativen.
Ja. Wie war das für euch jetzt so im Nachhinein? Also ihr habt ja gesagt, ihr habt eure zwei Geschichten aufgeschrieben und dann irgendwann am Ende ausgetauscht. Wie war das, die Geschichten des anderen zu lesen?
Krass. Darf ich? Das war total krass. Also ich habe, Annalena, erzähl du bitte dann auch, wie es bei dir war. Also ich habe geheult, teilweise, also manchmal für die Erinnerungen, die da hochkamen. Ich habe schallend gelacht, weil ich mir dachte so, ah, so sieht sie das also, die freche Nudel so. Ne? Und es war eine Achterbahn der Emotionen bei mir.
Tja, bei mir ganz ähnlich. Also ich habe halt manche Sachen auch gar nicht erwartet, wie meine Mutter die so wahrgenommen hat und im Vergleich zu, wie ich die wahrgenommen habe. Also da waren auch teilweise ziemlich große Unterschiede bei, was ich nie gedacht hätte, dass man das so unterschiedlich manches sehen kann. Oder
ja. Das fand ich übrigens am spannendsten beim Lesen, dass wenn man halt als Außenstehender ja sowieso gar keine Ahnung hat, was passiert ist, aber diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen auf eine Situation zu lesen, das fand ich eigentlich ziemlich cool.
Cool, danke. Also das war bewusst so gemacht, weil ich neugierig war, zu sehen, wie ging es denn der Annalena wirklich? Also für mich war das die Chance, wo ich gesagt habe, haha, jetzt finde ich mal raus, es ist ja ein bisschen, wie sie es wirklich, sofern sie das sagen möchte natürlich in dem Rahmen, aber wie sie es sieht. Und wir sind auch, was ich noch krasser und spannend, also nicht noch krasser, aber schon auch, naja, erhellend fand, dass wir auf ziemliche Misserinnerungen, sagt man das so? Also falsche Erinnerungen gestoßen sind. Ne? Also wir haben zum Beispiel ein Ding, da hatte sie bei einem Geburtstag sich so einen Sidecut gemacht und beim nächsten waren wir halt irgendwo, da haben wir dann Federn im Haar gehabt. Und wir haben dies aber vertauscht, wir haben das völlig auf einen falschen Geburtstag gelegt und den einen schon völlig vergessen. Also ich habe das mit den Federn völlig komplett vergessen und das andere war im falschen Jahr und ich habe dann nochmal die Fotos genauer angeguckt und habe gesehen, nee, guck mal auf dem Foto, da hast du doch schon diesen Zeitcut. Das muss dann da im Jahr vorher oder sowas gewesen sein. Also wie die Erinnerung uns trügt. Und das ist wieder so, wo man denkt so, ho, 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 wenn Leute irgendwas erzählen, ja, aber früher war alles so und so, dann denke ich mir immer jetzt so, wirklich? Man kann das ja behaupten, man kann das vielleicht auch selber so denken, aber die Gefahr, dass man es vielleicht damals doch anders gesehen hat, schwingt halt schon mit. Wenn man, ne? Also, ja, das war nochmal
Ich finde, das finde ich übrigens aber interessant im Allgemeinen, weil du gerade sagst, ne, weil manche Leute meinen, dass früher alles besser war und so weiter. Oftmals kann man ja gar nicht mehr unterscheiden, ob man etwas gehört hat, gedacht hat, geträumt hat über die Zeit.
Ja.
Und man verinnert das so sehr, dass man so überzeugt ist, dass man das wirklich so erlebt hat. Ne?
Ja.
Und das ist eigentlich echt gefährlich, was das Hirn da mit uns macht.
Ja, das ist biologische KI, ne?
Ja. Ja,
auch dass man sich dann krass. So sicher ist, so hundertprozentig sicher, als ob es was, als ob es wirklich so gewesen ist, das finde ich auch krass.
Ja. Und da, also man lässt sich dann auch nicht von ab, anderer Meinung überzeugen. Also das ist echt verrückt. Mhm. So, euer Buch ist jetzt draußen, hat jetzt den ersten Sommer. Ich bin gespannt, ob es viele Leute jetzt inspiriert, dahin zu reisen. Jasper hat sich ja seitdem wahnsinnig verändert, seit diesem Sommer, leider. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wie geht's für euch jetzt weiter? Annalena, du bist in Dresden, was machst du?
Ich studiere Kunstgeschichte und Architekturwissenschaft gerade.
Okay, sehr cool. Und Verena, wie geht's für dich weiter?
Ich bin noch im Schreibprozess von 2,5 nächsten Reisebüchern über die Färöer und über die Sächsische Schweiz. Ja, da war ich dieses Jahr. Also für mich geht's wahrscheinlich schreibend weiter mit ab und zu mal ein paar Vorträgen. So, aber so richtig genau, ich darf dann auch erstmal Pause machen. Also mich hat's jetzt ganz schön erwischt. Das war wieder, ich bin ja relativ gnadenlos auch mit mir. Das ist ja das Harte, dass die Menschen, die mir nahestehen, so ähnlich behandelt werden wie ich mich selber. Und ne, also wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, dann findet es statt und dann ne, bestmöglich und so. Und jetzt darf ich aber auch mal dran denken, dass Pausen ganz gut sind im Leben. Da gibt es auch dieses Sprichwort mit diesem Holzfäller, der immer nur Holz hackt. Und der arbeitet immer mehr und schafft immer weniger. Und dann sagen die Kumpels irgendwie so, hey, hast du schon mal dran gedacht, deine Axt zu schärfen? Ich glaube, ich darf auch langsam mal meine Axt schärfen.
Das finde ich richtig gut. Habe ich noch nie gehört. Richtig gut. Ja. Ab und zu muss man sich die Zeit nehmen, um dann halt wieder Vollgas geben zu können und dann vielleicht halt ein bisschen genauer zu zielen und nicht so viel Kraft aufzuwenden.
Ja, und eigentlich ist das Gegenteil ja Bäume stehen lassen. Ne? Also gerade wenn wir an Kanada denken und Vancouver und BC und also in British Columbia stehen, glaube ich, nur noch 2,5% des ursprünglichen Regenwaldes. Das ist alles ganz, ganz dramatisch, finde ich. Und ich bin eher für Bäume stehen lassen, weder zu pflanzen noch einfach stehen lassen und die Wildnis wachsen lassen. Das wäre toll. Ja.
Ja. Super. Ich danke euch beiden vielmals für eure Zeit, dass ihr mit mir in diesen Erinnerungen geschwelgt habt. Und ja, alles erdenklich Gute fürs Studium, für die nächsten 2,5 Bücher und für die Pause.
Vielen, vielen, vielen Dank, Sebastian.
Dankeschön.
Ja, und ihr, ja, ganz viele nette Menschen, nur nette Gäste, die Bock drauf haben auf die Reisen. Und ja, ganz viel Spaß mit eurem, ist es ein Mädel oder ein Junge?
Mädel.
Dann ganz, ganz viel Spaß beim gemeinsamen Familienleben.
Danke, danke. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für die Zeit an Verena und Annalena, dass sie sich mit mir über ihr Buch und ihre Zeit in den Rocky Mountains unterhalten haben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich immer über Feedback und Kommentare auf der Plattform, auf der es geht. Und natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns, wenn du magst, im Off the Path Daily wieder. Da gibt es wieder spannende Folgen. Ansonsten gerne nächste Woche hier wieder. Tschüss.